Es ist 13 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Ja, in Polen ist heute also wieder Wahltag für die entscheidende zweite Runde der Präsidentschaftswahl, die Stichwahl. Die Wähler können sich zwischen dem liberalen Pro-Europäer Trzaskowski und dem Rechtsnationalisten Nawrocki entscheiden. Die jüngsten Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hin. Trzaskowski, der zum Lager von Regierungschef Tusk gehört, steht für einen pro-europäischen Kurs. Nawrocki und die rechtskonservative PiS sind eher EU-kritisch. Unsere Korrespondentin ist Marta Wilczynski. Hallo, Frau Wilczynski.
Hallo.
Gibt es denn schon irgendwelche Prognosen, wer von den beiden am Ende die Nase vorn haben könnte?
Nee, die kann es auch nicht geben. In Polen gibt es nämlich eine sehr strikte Wahlruhe. Das heißt, bis zur Schließung der Wahllokale um 21 Uhr dürfen überhaupt keine Zahlen nach außen dringen. Das wird manchmal so ein bisschen unterwandert, indem man Codes für die Kandidaten findet und auf Social Media schon Zahlen kursieren. Aber wir warten tatsächlich bis 21 Uhr, bis es die ersten Nachwahlbefragungen gibt.
Das ist nachvollziehbar. Wie ist die Wahl heute denn angelaufen? Läuft in den Wahllokalen alles reibungslos?
Also es läuft alles reibungslos. Tatsächlich ist die Wahlbeteiligung jetzt noch nicht besonders hoch. Man erwartet aber, dass es zum Nachmittag hin doch noch mehr wird. Besonders interessiert man sich auch für die Auslandspolen, die eventuell sogar das Zünglein in der Waage sein könnten. Also es haben sich weltweit 700.000 Polinnen und Polen, die woanders leben, registriert. Das sind 200.000 mehr als in der ersten Wahlrunde.
Es ist ja eine Richtungswahl. Wie wichtig ist diese Wahl denn für Regierungschef Tusk?
Naja, es geht ja letztlich darum, ob er wird seine Wahlversprechen umsetzen können. Die Regierung ist ja seit Herbst 2023 an der Macht, hat große Versprechen gemacht, unter anderem, dass der radikale Staatsumbau, den die PiS 8 Jahre lang betrieben hat, wieder rückgängig gemacht werden soll. Und diese Reformen werden aber bis jetzt vom noch Präsidenten Andrzej Duda blockiert, denn ohne die Unterschrift des Präsidenten können keine Reformen beschlossen werden. Und insofern geht es jetzt darum, gewinnt ein Rafał Trzaskowski, der versprochen hat, den Weg für die Reform freizumachen, oder gewinnt ein Karol Nawrocki, der sagt, er wird auch weiterhin blockieren.
Und welche Bedeutung hätte das für Europa insgesamt?
Also tatsächlich Stand jetzt hätte es keine großen Veränderungen. Es könnte aber eine Bedeutung in 2 Jahren bekommen, wenn die nächsten Parlamentswahlen anstehen. Denn wenn die Regierung ihre Wahlversprechen nicht umsetzen kann, kann es passieren, dass noch mehr Wählerinnen und Wähler enttäuscht sind. Das hat man jetzt schon bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen gemerkt. Und das würde die Chancen erhöhen, dass zum Beispiel in 2 Jahren dann wieder die PiS stärkste Kraft wird, die eben einen sehr krassen antieuropäischen, also beziehungsweise europaskeptischen Kurs fährt und Polen an erster Stelle setzt und eben sagt, wir lassen uns da nicht reindiktieren. Und wir erinnern uns, dass in den 8 Jahren der PiS-Regierung ja schon auch viele Konflikte gab mit der EU.
Spannende Wahl also heute in Polen. Vor 21 Uhr kriegen wir aber kein Ergebnis. Vielen Dank für die Einschätzung, Marta Wilczynski.
Gerne.
Wenn in einem Krankenhaus Feuer ausbricht, hat das dramatische Folgen, das kann man sich denken. Im Hamburger Marienkrankenhaus sind bei einem Brand in der Nacht 3 Menschen gestorben, Dutzende wurden verletzt. Besonders dramatisch betroffen war ausgerechnet die Geriatrie, in der viele ältere Menschen behandelt werden. Die Vorkommnisse im Krankenhaus schildert Elias Bartel.
Es ist kurz nach 00:30 in der Nacht, als plötzlich dichter Rauch durch die Geriatrie des Hamburger Marienkrankenhauses zieht. In einem Patientenzimmer im Erdgeschoss brennt es. Die Flammen schlagen blitzschnell nach oben. Der Rauch breitet sich auf allen Etagen aus. Feuerwehrsprecher Lorenz Hartmann schildert die dramatische Situation beim Eintreffen der Einsatzkräfte.
Wir hatten beim Eintreffen sehr viele Personen an den Fenstern, die da um Hilfe gerufen haben. Und die ersten Einsatzkräfte haben natürlich sofort mit der Menschenrettung über Drehleiter, über tragbare Leitern begonnen, auch über die Flure der Stationen. Die Personen, die wir an den Fenstern angetroffen haben, haben wir versucht, mit Drehleitern oder mit tragbaren Leitern zu retten. Bei einigen Personen, die natürlich in Rollstühlen sitzen oder bettlägig sind, funktioniert das nicht. Die haben wir dann über die Flure gerettet, mit sogenannten Fluchttauben, die mit einer Atemluft versorgt werden.
Über 220 Einsatzkräfte sind in der Nacht vor Ort, kämpfen sich mit Atemschutzmasken und voller Ausrüstung durch den dichten Rauch und durch die Dunkelheit. Doch trotz aller Rettungsversuche sterben 3 Menschen. Eine weitere Person schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Mehr als 30 Menschen werden verletzt, viele von ihnen schwer. Auch die Mutter von NDR-Kollegin Anja Würzberger war in dem betroffenen Gebäude. Sie schildert die dramatischen Minuten so.
Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie heute Nacht durch einen starken Geruch von verbranntem Plastik aufgewacht ist und sich dann an die Nachtschwester gewandt hat, die dann laut Feuer geschrien hat und dann begannen chaotische Szenen. Sie hat halbnackte Patientinnen und Patienten mit Infusionsständern über die Flure gehen sehen und das Klinikpersonal hatte alle Hände voll zu tun. Wer irgendwie mobil war, musste sich nach dem Eindruck meiner Mutter erstmal selbst um sich kümmern und sicherlich hat das Nachtpersonal alles getan, was es tun konnte. Und dazu kam natürlich noch, dass in dieser Krisensituation die Menschen in ihrer Muttersprache angefangen haben zu reden. Das heißt, egal ob jetzt Patienten oder Klinikpersonal, es war ein babylonisches Sprachengewirr auf dem Flur nach dem Eindruck meiner Mutter.
Die betroffene geriatrische Station wurde komplett evakuiert. Der übrige Krankenhausbetrieb läuft aber weiter. Spezialisten der Polizei suchen jetzt nach der Brandursache.
Elias Bartel über den Brand im Hamburger Marienkrankenhaus. Und jetzt weitere Meldungen. Die Einstürze der beiden Brücken in den russischen Grenzregionen Bryansk und Kursk sind nach Angaben russischer Ermittler durch Explosionen ausgelöst worden. Durch beide Vorfälle entgleisten Züge. In Bryansk ist die Autobahnbrücke angeblich gesprengt worden. Dadurch entgleiste ein herannahender Personenzug. Laut Behördenangaben starben mindestens 7 Menschen, etwa 70 wurden verletzt. In Kursk seien die Lokomotivführer eines Güterzuges bei dem Brückeneinsturz verletzt worden. Schwangere, die ab der 13. Woche eine Fehlgeburt erleiden, haben ab sofort Anspruch auf Mutterschutz. Die entsprechende Gesetzesänderung ist um Mitternacht in Kraft getreten. Als Mutterschutzzeit gelten die 6 Wochen vor und die 8 Wochen nach der Geburt. In dieser Zeit arbeiten Frauen in der Regel nicht. Im Falle von Fehlgeburten gilt jetzt eine gestaffelte Regelung. Ab der 13. Schwangerschaftswoche haben Betroffene Anspruch auf 2 Wochen Mutterschutz. Ab der 17. Woche sind es 6 Wochen und ab der 20. Woche sind 8 Wochen Mutterschutz möglich. In Wismar hat heute das 2. Kreuzfahrtschiff der Saison angelegt. Die Star Pride ist ein vergleichsweise kleines Schiff mit Platz für etwas mehr als 300 Passagiere. Es hat heute Morgen gegen 7 Uhr in Wismar angelegt und soll am Abend Richtung Binz auf Rügen weiterfahren. Mindestens 6 weitere Kreuzfahrtanläufe sollen bis Dezember folgen. 13:07 zu hören die Mittagsshow kompakt auf NR1 Radio MV. Vermitteln, verbinden, begeistern. Unter diesem Motto steht heute der UNESCO-Welterbetag. Hier bei uns im Norden gibt es aktuell 13 Welterbestätten, so die Altstädte von Wismar und Stralsund. Und seit knapp einem Jahr gehören auch Teile der Schweriner Innenstadt und das Schloss dazu. Joachim Brenke ist der Vorsitzende vom Welterbe Schwerin Förderverein. Er sagte NDR Info.
Das Schloss, wo ja zuerst alle hinlaufen, ist ja der Ankerpunkt für das Residenzensemble, aber das alleine hätte es nie auf die Welterbeliste geschafft. Das Spannende ist ja zu einer Zeit, also im 19. Jahrhundert, als der Feudalismus in Europa überall von der Karte verschwand, hat man in Schwerin, also in Mecklenburg, in dem Thema nochmal richtig Gas gegeben. Und mit dem Umbau des Schlosses, was ja eher eine Burg war, zu einem Schloss sind alle Funktionen aus dem Schloss außer Wohnen in die Stadt ausgelagert worden und das in einem sehr kurzen Zeitraum. Und diese Gebäude haben, ich sag's mal in Anführungsstrichen, dank der DDR, nie diesen Umbauverlust gehabt, den es ja in anderen Regionen in Deutschland gelegen hat. Und diese Authentizität in dem Umfang, das macht es eben aus. Das ist eben das wirklich das Einmalige in der Welt.
Ja, und heute ist Schwerin also zum ersten Mal mit dabei beim UNESCO-Welterbetag. Andreas Luski, was ist denn da heute alles geplant?
Ein besonderer Hingucker sind die Mitglieder des Schlossvereins in historischen Gewändern. Die sind am Schweriner Schloss unterwegs und lassen die höfische Welt wieder aufleben. Etwa beim Picknick auf der Wiese. Einige der Gebäude, die zum Residenzensemble gehören, sind für Besucher geöffnet. Etwa das Landeshauptarchiv. Zentraler Ort wird jedoch das 3D-Stadtmodell in Sichtweite des Schlosses sein. Dort gibt es Informationen rund um die erfolgreiche Welterbebewerbung. Schon zum 20. Mal feiern Wismar und Stralsund mit ihren Altstädten den Welterbetag mit. Am Wismarer Welterbehaus gibt es ein Gartenkonzert bei Kaffee und Kuchen, sowie auch hier kostenlose Führungen.
Vielen Dank, Andreas Luski, zum UNESCO-Welterbetag.
Und gerade ist das Wetter ja auch guter.
Ja.
Noch.